Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den dritten Teil des 13. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 13, dritter Teil. Die Liebe als Beurteilung bei der Wiederkunft Jesu. In 1. Thessalonicher 3, die Verse 12 bis 13, lesen wir nach der neuen Genfer Übersetzung: Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Dieser Text spricht über vier Dinge. Erstens, die Liebe zu den Gläubigen. Zweitens, die Liebe zu allen Menschen. Drittens, die Liebe als Mittel zur Heiligung. Und viertens, die Liebe als Beurteilungskriterium, wenn Jesus wiederkommt. Kommen wir zum ersten Punkt, die Liebe zu den Mitchristen. Die Liebe unter Christen zueinander sollte auf Steigerung angelegt sein. Sie soll wachsen und überströmen. Überströmen heißt, dass es kein Vollmaß gibt. William MacDonald schreibt: Es gibt immer die Möglichkeit, Gutes zu verbessern. Die Aufforderung zur Liebe war das größte und letzte Gebot, das der Herr Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gab. In Johannes 13, die Verse 34 und 35 lesen wir: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist es nicht so, dass oft die Liebe unter Christen mit der Zeit eher nachlässt, als dass sie zunimmt? Paulus rühmte die Bruderliebe der Thessalonicher. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 9 und 10: Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Ludwig Graf von Zinzendorf hat gesagt: Eines der gewissesten Kennzeichen des Lebens aus Gott ist die Bruderliebe. Wir wollen hierbei festhalten, dass mit Brüder die geschwisterliche Gemeinschaft der an Jesus gläubigen Männer und Frauen gemeint ist. Die Thessalonicher hatten bereits das Zeugnis echter, aufrichtiger und praktizierender Bruderliebe und brauchten dahingehend keine weitere Belehrung. Mit diesem Zeugnis waren sie weithin bekannt. Dennoch ermutigte sie der Heilige Geist, dass sie darin noch mehr zunehmen sollten. Dass ihr darin noch mehr zunehmt. Oder: Denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Jemand sagte einmal: Liebe hat keine Feiertage. Philipper 1, Vers 9: Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. 1. Thessalonicher 3, Vers 12: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Es gibt Dinge, die in Maßen genossen gut und gesund sind, aber im Übermaß schädliche Auswirkungen haben. Dann können sie sich sogar ins Gegenteil verkehren. Man kann zu viel essen, zu viel trinken, zu viel Sport treiben, sogar zu viel arbeiten, zu viel genießen. Man kann maßlos leben. Nur die Liebe kennt kein Übermaß. Die Liebe kennt keine Grenzen und keine Übertreibung. Eine maßlose Liebe verkehrt sich nicht ins Gegenteil. Lieben kann man nie genug. Liebe muss ständig praktiziert werden. Es gibt kein Aufhören der Liebe. Kein Liebesaus. Die Liebe, sagt 1. Korinther 13, Vers 8, hört niemals auf. Wir stoßen mit der Liebe so schnell an unsere Grenzen. Aber wir sollen uneigennützig und bedingungslos lieben. Dabei sollen wir nicht zuerst die Liebe des anderen erwarten, sondern selbst die Ersten sein, die Liebe üben. Man beklagt sich so schnell über die Lieblosigkeit der anderen, ohne sich selbst zu hinterfragen. Wie ist es um meine Liebe bestellt? Wie wirkt sie sich aus? Was tue ich in der Praxis für meinen Nächsten? Wie weit lasse ich mich diesbezüglich noch vom Heiligen Geist bewegen? Und wenn ich nicht liebe, was fehlt mir dann? Was die Sonne für die Natur ist, ist die Liebe für das Herz. Sie lässt das Eis schmelzen. Da, wo es kalt bleibt, fehlen oft die wärmenden Strahlen der Liebe.
Heiland fragt, was tun?
Zweitens, die Liebe zu allen Menschen. Wir sollen nicht nur die lieben, die uns lieben, nicht nur die, die zu uns gehören, sondern alle Menschen, auch die Außenstehenden und auch diejenigen, die uns keine Liebe entgegenbringen, sogar unsere Feinde. Die Liebe ist das größte Argument des Christentums. Sie hat die stärkste Durchschlagskraft, die mächtigste Überzeugungskraft und ist eine Waffe, die keine Religion oder Ideologie sonst zu bieten hat. Mit den Waffen der Liebe wurden größere und weitreichendere Siege errungen, als es mit liebloser Härte je hätte geschehen können. Ein Schwerverbrecher, der im Gefängnis saß, wurde regelmäßig von einem Seelsorger besucht. Der Verbrecher war hart, abweisend und gewalttätig. Nach 17 Jahren brach er zusammen und bekannte unter Tränen: »Seit 17 Jahren bin ich nun zu Ihnen wie ein Teufel, und Sie haben mich immer als Menschen behandelt. Nun will ich auch ein Mensch werden. Wir sagen nichts gegen ein gerechtes, der Straftat angemessenes Urteil. Aber was Zuchthaus und Gitterstäbe nicht fertig brachten, gelang durch die Liebe.« Die Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten berichtete einmal unter dem Titel »Der Lebensretter vom Todesfels«: Don Ritchie ist 84 Jahre alt. Seit bald 50 Jahren wohnt er in unmittelbarer Nähe eines Felsen, den man The Gap nennt. Über Sydney hinaus ist dieser nicht nur bekannt für die Aussicht, die man von ihm aus genießen kann. Vor allem gilt The Gap als Magnet für lebensmüde Menschen. Laut express.de stürzen sich jedes Jahr rund 50 Menschen vom Felsvorsprung vor Ritchies Haustür in den Tod. Dies lässt der Rentner natürlich nicht einfach so geschehen. Jedes Mal, wenn er einen möglichen Todeskandidaten sehe, schlüpfe er in die Schuhe und gehe die paar Schritte zum Felsen hinüber. Seine Taktik, die darin besteht, den Lebensmüden anzulächeln und auf eine Tasse Tee einzuladen, hat in den letzten 50 Jahren schon rund 160 Mal gewirkt. Doch trotzdem fühlt sich Ritchie nicht als Held. »Denn ich habe ja mehr springen sehen, als ich retten konnte«, sagt Ritchie traurig. Aber er versuche es weiter. Dieser Artikel könnte auch die Überschrift tragen: »Was die Liebe vermag«. Wir wollen doch Menschen in das ewige Leben hineinretten. Von Ritchie können wir einiges lernen. Dieser Mann kam nicht mit Warnschildern, Geschrei oder Drohungen auf die Lebensmüden zu, sondern mit einem Lächeln, einer Tasse Tee und netten, auferbauenden Worten. Spurgeon soll gesagt haben: »Wer nicht liebenswürdig und freundlich sein kann, soll meinetwegen Totengräber werden, denn auf die Lebenden hat er keinen Einfluss.« Ganz sicher bedeutet die Liebe nicht, dass wir die Sünde gutheißen oder tolerieren, aber Ablehnung erfahren viele Menschen schon genug. Wie viel könnten wir erreichen, wenn wir unseren Nachbarn, den Arbeitskollegen und anderen Mitmenschen nicht die fromme und ablehnende kalte Schulter zeigen, sondern sie beispielsweise zu einer Tasse Kaffee einladen würden? So ist schon manches eiskalte Herz geschmolzen, das durch fromme Mahnungen nur noch kälter geworden ist.
Was will der Herr, wenn ich sein Eigen bin? Was ist der Preis für ein Leben mit ihm? Wenn ich ihm folge, meine Kraft, mein ganzes Sein.
Drittens, die Liebe als Mittel zur Heiligung. Was uns selbst betrifft, bewirkt die tätige Liebe Heiligung. In 1. Thessalonicher 3, Vers 13 heißt es: Wir bitten ihn, euch auf diese Weise, nämlich durch die Liebe, innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt. Die Schlachter 2000 Übersetzung sagt: Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Es ist bemerkenswert, dass Gott die praktische und vom Heiligen Geist gewirkte Liebe als Voraussetzung und Mittel einsetzt, unsere Herzen zu stärken, untadelig zu machen und zu heiligen. Eine Heiligung ohne Liebe ist unvorstellbar. Die Liebe ist die Krönung der Heiligung. Die Liebe wird ja deshalb auch als das Band der Vollkommenheit beschrieben. In Kolosser 3, Vers 14 heißt es: Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe festigt den Charakter. Die Liebe drängt zur Hingabe. Die Liebe treibt in die Nachfolge. Die Liebe hört zu. Die Liebe teilt sich mit, will Gemeinschaft, Kommunikation. Und die Liebe will auf gar keinen Fall betrüben. Und das Größte ist, die Liebe wirkt Christusähnlichkeit.
Thank you.
Viertens, die Liebe als Beurteilungskriterium. Das alles zusammen werden wichtige Kriterien sein am Tag Jesu Christi. 1. Thessalonicher 3, Vers 13 sagt: Vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Bedeutet das, dass wir auf dieser Erde warten müssen, bis Jesus am Ende der Trübsal in Herrlichkeit mit seinen Heiligen wiederkommt? Ich meine nicht. In 2. Thessalonicher 1, die Verse 7 bis 8 heißt es: Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Heiligen seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Hier wird das Wort Offenbarung, Apokalypse, benutzt. Paulus erklärte den Gläubigen damals, die ja verfolgt wurden, dass sie zusammen mit den anderen Gläubigen und den Engeln seiner Macht bei der Offenbarung des Herrn am Ende der Apokalypse mit ihm erscheinen werden. Das bezieht sich auf die Ereignisse, die in Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16 beschrieben werden. Man vergleiche die Stelle aus 2. Thessalonicher 1, Vers 8, wo es heißt: In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird, mit Offenbarung 19, Vers 12 und Vers 15. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Doch in 1. Thessalonicher 3, Vers 13 ist nicht von der Offenbarung, der Apokalypse, die Rede, sondern von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen vor unserem Gott und Vater. Wir lesen dort in den Versen 12 und 13: In der Liebe, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Es scheint hier um die Wiederkunft Jesu zur Entrückung zu gehen, wo die Thessalonicher und alle anderen Heiligen ins Vaterhaus vor Gott dem Vater gebracht werden. Das stimmt überein mit der Aussage Jesu in Johannes 14, Vers 2: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Was geschieht denn bei der Entrückung ins Vaterhaus? Dann werden wir vor den Richterstuhl Christi gestellt und beurteilt, sagt uns 2. Korinther 5, Vers 10 oder auch Philipper Kapitel 1, Vers 10. Paulus hat im Kapitel vorher darauf hingewiesen, in 1. Thessalonicher 2, Vers 19: Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Jesus kommt wieder, um uns ins Vaterhaus zu holen, wo die Heiligen der Gemeinde aller Zeiten offenbar und beurteilt werden. Und bei dieser Beurteilung ist die Liebe als Ausgangspunkt für unsere Heiligung ein großes Kriterium. Werden wir dann vielleicht zu hören bekommen, dass es uns an geistgewirkter Liebe Gottes gefehlt hat? Dass wohl Erkenntnis da war, Urteilungsvermögen, ein Entgegentreten gegen die Sünde und viele aufrichtige Anstrengungen, aber zu wenig Liebe. In Philipper 1, die Verse 9 und 10 lesen wir: Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus.
Ich liebe nur ihn, nicht er.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den dritten Teil des 13. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.